Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute sind wir im Untereibrig bei der Familie Bruin. Und am Mikrofon ist Andrea Marti. Wir erfahren etwas über das Projekt Ascia, das in Kamerun ist. Und ich freue mich sehr auf das Interview mit Katja und Felix und möchte euch bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen.
Grüezi miteinander.
Grüezi miteinander.
Es freut uns, dass wir da ein bisschen von unserer Organisation, von unserem Hilfswerk erzählen.
Wie sind ihr auf Kamerun gekommen? Es gibt ja noch viele andere Länder, die auch eine grosse Not haben.
Wir sind ursprünglich im Jahr 2006 als gewöhnliche Touristen in das Land gereist. Und wir hatten nicht wirklich eine Vorstellung gehabt. Wir hatten ein Buch als Reiseführer und haben dort einen Schweizer Freund besucht, der für 5 Jahre Lehrling ausgebildet hat und haben gesagt, ja, wir können dich mal besuchen. Und er hat uns dann einen Fahrer organisiert und mit dem sind wir 3 Wochen durchs Land gereist, wirklich vom Süden in den Norden und wieder retour. Und das war so eindrücklich für uns, wir haben so viel erlebt, viel Schönes, aber auch viel Trauriges, sehr viel unvergessliche und eindrückliche Erlebnisse gehabt. Wir haben es nicht mehr können vergessen, das Land und die Leute, weil sie haben eigentlich nichts und sie würden dir alles geben. Und wir sind dann bei einer Schwester gelandet, eine katholische Schwester, und sie hat uns einfach nicht gekannt und die Türen aufgemacht und reingelassen und uns zum Morgen offeriert. Wir haben gedacht, ja, das gibt es gar nicht, und haben dort 100 Franken von unserem Portemonnaie gegeben, weil wir nicht gewusst, was auf unserer Reise noch alles kommt. Und es ist dann, wo wir heim sind, fast ein Jahr später ist ein Brief gekommen, wo die Schwester uns geschrieben hat, was sie mit diesen 100 Franken gemacht hat. Das war so eindrücklich gewesen. Das haben wir nicht mehr vergessen. Und von dort an haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, so müssen wir nochmal auf Kamerun gehen.
Und dann sind wir irgendwie in Kamerun hängen geblieben.
Wir haben vorher eigentlich immer gesagt, wir gehen nicht zweimal ins gleiche Land, weil es gibt so viele Flecken auf der Welt, wo du kannst hinreisen. Aber ja, seitdem gehen wir eigentlich fast nur noch auf Kamerun. Ja, das hat uns gepackt.
Wir haben halt auch Monate später noch von diesen Reisen und von diesen lieben Leuten geredet. Und das hat uns so berührt, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir nochmal.
Das Projekt heisst Ascia. Was heisst das?
Also Ascia ist ein Ausdruck vom Pidgin-Englisch. Die Bedeutung ist je nach Region und nach Anlass unterschiedlich. Zum Teil heisst das, es tut mir leid oder mein Beileid. Es kann aber auch bedeuten, dass wenn einer schwer am Arbeiten ist, etwas Schweres muss tragen, sagt man auch Ascia zu einem, so wie als kleine Aufmunterung. Oder an vielen Orten ist es auch der Gruß, wo man zueinander Ascia sagt. Weil es gibt so viele Dialekte und Sprachen und Ascia, das versteht jeder und überall. Und das Wort kennt man im ganzen Land und das hat uns so gut gefallen, haben wir gesagt, ja, das ist das richtige Wort für unser Hilfswerk.
Das Land sprichst du an, Felix. Was kann man sich vorstellen unter Kamerun?
Kamerun ist so ein bisschen Afrika. Es hat eigentlich von allem etwas. Es ist im Süden sehr tropisch und feucht. Es hat grosse Plantagen. Und in der Mitte ist dann vor allem das Grasland, wo alles sehr hoch und gross wächst. Und weiter oben im Norden ist es zum Teil schon fast Wüste. Es hat verschiedene Länder, also es liegt in Westafrika, grenzt an Nigeria, Tschad, an die Zentralafrikanische Republik, an Kongo, Gabun, Äquatorialguinea. Und es liegt am Atlantischen Ozean, hat einen grossen Hafen, der ist in Douala. Und von dort aus werden sehr viele Güter, vor allem in Westafrika, verteilt über den Hafen. Das Land hat bei 24 Millionen Einwohner, 70% sind Christen, 20% sind Muslime. Dann hat es Haufen, die auch religionsfrei sind oder ihre traditionellen Religionen leben. Zum Teil gibt es wirklich schon fast wie Sekten, die dann halt nur ganz kleine Gebiete in Religion haben, weil sie, ja, der Glaube ist halt schon etwas Wichtiges.
Mit Ascia, was sind die für Zielsetzungen?
Wir wollen vor allem den Kindern helfen, weil sie sind ja mal die nächste Generation, die vielleicht etwas aus ihrem Land machen kann. Bildung ist eigentlich der Schlüssel für ein besseres Leben. Und darum haben wir uns jetzt in den letzten Jahren verstärkt auch damit befasst, dass wir Schulhäuser bauen. dass die Kinder können etwas Richtiges lernen in der Schule, dass sie wenigstens eine Grundausbildung haben, auch wenn es vielleicht nur ein paar Jahre Primarschule ist. Dass sie können ein bisschen rechnen, ein bisschen lesen und schreiben, ein bisschen Sprachen, mit anderen kommunizieren. Dann helfen mir Waisenhäuser finanziell, weil es hat halt sehr viele Waisenkinder in Kamerun, wo dann zum Beispiel im Waisenhaus plötzlich wieder eins vor der Tür liegt und so gute Seelen und meine Schwestern zu denen schauen und die grossziehen. Dann im Spital gibt es viele Patienten, die ihre Rechnung nicht zahlen können. Und in den meisten Spitälern, also abgesehen von den katholischen Spitälern im Regierungsspital, wenn du kommst und krank bist, musst du zuerst mal Geld anlegen, dass überhaupt etwas gemacht wird. Und dort übernehmen wir vor allem die katholischen Spitäler, übernehmen wir die Kosten von Patienten, dass man denen helfen kann. Vor allem halt die Schwestern sind dann viele finanzielle Engpässe, weil sie eigentlich allen helfen und selber gar keine Mittel haben. Wir übernehmen die Schulgelder von Kindern. Wir haben auch Patenschaften, die wir vermitteln. Wo dann so ein Kind mit der ganzen Familie, mit dem Umfeld, jeden Monat mit 50 Franken unterstützt wird. Dass sie in die Schule können, dass sie Nahrungsmittel kaufen können, dass eigentlich alles zahlt ist, was sie brauchen. Dann hat es viele Kinder, die Missbildungen haben, also Rachitis, krumme Beine, aufgrund von einer Mangelernährung. Den Kindern zahlen wir die Operation, dass sie wieder gerade die Beine haben und gesund sind und können normal laufen. In den Spitälern bringen wir auch Verbrauchsmaterialien, medizinisches Zubehör und Behindertenhilfe, Rollstuhl, Krücken, so Sachen.
Wie können Sie das Ganze finanzieren?
Wir haben etwa 1100 private Spender, die uns Geld geben. Wir haben ein paar Firmen, die uns helfen mit Geld, manchmal auch mit Sachspenden. Das ist zum Beispiel Medikamente. Haben wir gerade von zwei Orten grosse Posten bekommen, die wir dann so mitnehmen. Und wir haben aber auch Firmen, die uns jedes Jahr grosse Beträge geben, die zum Teil sagen, wir verzichten auf Weihnachtsgeschenke. Dafür geben wir einen Betrag im Hilfswerk Ascia. Von einer grossen Firma haben wir gerade eine Schule bauen mit dem Geld. Und das ist natürlich schon super, auch wenn die Firma nachher sieht, was sie können bewegen können, indem sie auf Geschenke verzichtet haben. Und so haben wir ein Haufen Leute, die uns helfen. Und ganz wichtig ist natürlich die Familie und die Freunde, die uns auch immer Druck stärken und immer bereit sind und halt helfen.
Ihr seid ja enorm engagiert in Kamerun. Welches sind die schönsten Projekte, die ihr realisiert habt?
Ich finde halt, Kinderoperationen sind immer sehr schöne Projekte, weil du kennst das Kind, du siehst das Kind vorher. Du hast das vielleicht unter Umständen sogar irgendwo selber auf der Strasse gesehen, ich sage jetzt aufgelesen und gesagt, hey, dir kann man helfen. Melde dich dort bei der Schwester, lass dich operieren, lass dich behandeln und dann kommst du ein halbes Jahr oder ein Jahr später und triffst das Kind wieder und das hat gerade die Beine, kann rumspringen und ist gesund. Das ist für mich persönlich eine der schönen Sachen. Oder auch Patenschaften, zum Beispiel du gehst in eine Familie und du siehst, da ist Not, die haben nichts an Weihnachten, die haben eine vierköpfige Familie, wo die Mutter alleinerziehend ist, die haben drei Tomaten zum Essen und sonst nichts und dann tust du die anderen Patenfamilien vermitteln und du siehst nachher, wie das denen besser geht. Sie können sich etwas kaufen, sie können in die Schule, sie haben weniger Sorgen. Einfach wie du dann innerhalb von ein paar Jahren siehst, wie sie selber aus ihrem Leben eigentlich etwas machen oder vielleicht mit dem Geld, das sie haben, ein Lädchen aufziehen können und könnt selber etwas dazu verdienen. So gibt es wirklich schöne Sachen, die du nach ein paar Jahren, wenn du vorher und nachher vergleichst, wo wirklich Spass und Freude macht.
Wie lange sind ihr schon in Kamerun tätig?
Wir sind vor rund 10 Jahren das erste Mal gegangen. Eben auf dieser ersten Reise, eigentlich wirklich als Ferien. Wir sind dann ein Jahr später wieder gegangen und haben eigentlich vor 8 Jahren offiziell das Hilfswerk gegründet. Und zwar, wir haben gesagt, wir machen das wie eine Firma, wir sind uns das so gewöhnt. Wir gehen ein Handelsregister, machen einen Eintrag, wir stellen uns im Kanton vorstellen, wir wollen, dass wir die Steuerbefreiung bekommen für unsere Spenden, dass man das die Steuern kann abziehen oder kann angeben kann. Und haben das wirklich wie eine Firma aufgezogen und machen das jetzt seit rund 8 Jahren. Und es gibt auch Arbeit wie eine kleine Firma.
Wie oft geht ihr auf Kamerun und wie sieht denn so das Leben aus, wenn ihr vor Ort sind?
Wir können halt nicht so viel gehen, weil wir können nur gehen, wenn wir Ferien haben, weil wir haben ja ein Geschäft und wir leben nicht von Aschi. Aschi ist unser Hobby. Das heisst, wenn wir Ferien haben, gehen wir immer auf Kamerun. Also mindestens einmal im Jahr. Wenn es irgendwie geht, vielleicht zweimal im Jahr. Und ja, das ist eigentlich die Zeit, wo man das ganze Jahr darauf hinschafft, weil dann kann man quasi seinen eigenen Lohn holen. Man sieht dann, was man können machen in der Zwischenzeit, Projekte, wie sie gewachsen sind. Wir besuchen alle Projekte, alle Orte. Wir, wenn wir zum Beispiel ein Schulhaus gebaut haben, öffnen wir die offiziell eröffnen, übergeben. Man sieht dann, was man wirklich gemacht hat. Wir fangen neue Projekte an, wir fahren irgendwo im Busch raus, dokumentieren alles und schreiben auf, hey, da braucht es wirklich unbedingt eine Schule und fragen die Leute, wie viele Einwohner hat es denn und wo ist das Problem und wie viele Kinder hat es und hat es einen Lehrer und dass wir daheim eigentlich etwas haben, wo wir können sagen, hey, da braucht es wirklich Hilfe. Machen natürlich immer einen Haufen Fotos vor Ort. Ich sehe uns ein bisschen als Brücke zwischen Kamerun und der Schweiz. Und wenn wir dort sind, müssen wir eigentlich einholen, was wir gemacht haben, um zu erzählen, was haben wir gemacht mit dem Geld der Spender und andersherum auch erklären, warum braucht es das Geld, wo sind die Probleme, was müssen wir jetzt als nächstes können lösen.
Katja, du warst letztes Jahr eine längere Zeit unten und hast mitgearbeitet. Hat sich dein Bild in Bezug auf Kamerun verändert?
Ich war 6 Wochen dort. Normal können wir eigentlich höchstens 3 Wochen gehen. Das Bild hat sich eigentlich nicht verändert. Ich hatte das Gefühl, wenn ich 6 Wochen dort bin, ich hatte eine 7-seitige Liste, was ich alles machen und sollte schauen und wo schon lange auf uns gewartet wird und wir schon lange Post bekommen haben, seit Jahren. Und habe eigentlich ziemlich alles machen oder? Ich habe für mich alles gemacht, habe aber müssen einsehen, dass es nicht möglich ist, in 6 Wochen alles zu machen, es wird nicht weniger, die Arbeit wird im Gegenteil, je länger du dort bist, umso mehr Arbeit kommt auf dich zu, umso mehr Not siehst du, wo du sollst daheim Hilfe für das finden. Also es wird nicht weniger Arbeit, sondern im Gegenteil, es wird mehr, aber es macht Freude und ja. Wir nehmen es an und manchmal in dem Moment, wo du vor Ort schaust und sie erklären dir, wir brauchen da jetzt Hilfe, denkst du, ja, ich kann im Moment nicht, ich nehme es einfach an und du kannst nicht sagen ja oder nein. Du nimmst es an, du notierst und du kommst heim und plötzlich gibt es irgendwo das Türchen auf und jemand sagt, hey, habt ihr noch ein Projekt, wir würden euch helfen. Und dann denkst du, wow, das ist genau das, worauf ich darauf gewartet habe.
Das heisst, die Welt führt von Gott?
Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass der Weg ist schon vorgegeben und wir lassen dann einfach uns zukommen, weil wir haben eigentlich ursprünglich auch nie geplant, das Hilfswerk zu machen. Wir waren normale Touristen und das ist einfach gekommen. Wir haben gedacht, ja, wenn wir etwas machen können. Wir haben gedacht, zuerst, man muss Arzt sein, dass man helfen kann. Aber irgendwann haben wir gemerkt, wir haben andere Stärken, wo wir etwas machen können. Ich kann nicht operieren, aber ich kann das Ganze vermitteln, koordinieren, dokumentieren, erzählen. Ja, einfach jeder das macht, was er gut kann. Und all die Leute um uns herum auch ihren Teil, halt nach unserem Motto, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Antlitz der Welt verändern. Wenn eigentlich jeder wirklich das, was er gut kann, zu uns bringt und wir das zusammen machen, dann kann man so viel machen. Und irgendwie ist der Weg, glaube ich, schon vorgegeben und wir wissen nicht, wo uns der noch führt.
Es hat auch etwas damit zu tun, gehört halt immer wieder Leute, die sagen, ja, was kann denn ich schon machen? Und wir wollen das auch ein bisschen vorleben und sagen, wir sind nur das Zweite. Und ihr seht jetzt, was wir alles schon machen können. Und jeder kann das. Und es gibt einen Haufen Orte, die Hilfe brauchen. Es ist nicht nur Kamerun, es gibt Dutzende von Ländern. Und vielleicht hat man eine Beziehung dazu und man kann auch dort etwas helfen. So wie wir, einfach von null anfangen. Und alles, was man macht, ist schon etwas, hilft schon etwas.
Die Ferien ist für euch, auf Kamerun zu gehen und mitzuhelfen.
Ja, es ist natürlich sehr anstrengend körperlich. Die ganzen Reisen, die schlechten Strassen. Es ist sehr heiß und es ist nicht so einfach für den Körper. Aber für den Geist ist es gut, für den Kopf. Man denkt an ganz andere Sachen. Das Geschäft ist weit weg. Wir wissen, dass das gleich funktioniert. Und für den Kopf tut es gut. Und wenn wir zurückkommen, dann geht es uns wieder gut. Dann sind wir wieder viel zufriedener. Wir sehen wieder, wo die wirklichen Probleme sind. Und die Probleme, die wir hier haben, können wir dann ganz einfach lösen.
Schön. Yeah. Wir sind zurück bei Radio Gloria mit der Sendung, wo es um das Kamerun-Projekt geht, Aschia. Dazu sind wir im Gespräch mit der Familie Brui vom Unterreibri, der Katja und dem Felix. Ihr habt geschildert, dass ihr mit Ordensschwestern zusammenarbeiten könnt. Wie ist das aufgeteilt und wo kommt ihr die Unterstützung über?
Also es hat sich eigentlich so ergeben, dass wir eben per Zufall auf der ersten Reise mit ihnen in Kontakt gekommen sind und sie uns gerade so vor die Tür aufgemacht haben und eben zu essen gegeben haben. Und das so eindrücklich war, dass wir auf der zweiten Reise eigentlich unbedingt wollen, wieder dort vorbei und die wieder besuchen. Und über diesen Ort ist eigentlich dann das Netzwerk entstanden, dass wir andere Schwestern kennengelernt haben, an anderen Orten. Und wir haben sie auch gefragt, jetzt, ihr seid katholische Schwestern und um euch herum ist alles muslimisch. Wie ist denn das mit dem Glauben? Ist das kein Problem für euch? Und sie hat uns dann gesagt, wir glauben alle an den gleichen Gott am Schluss und es spielt für uns keine Rolle, wenn wir helfen. Und wir haben eigentlich von Anfang an ihnen immer geholfen, dass sie ihre Projekte weiterbringen können, ihre Schulen und Spitäler. Und im Gegenzug helfen sie uns eigentlich jetzt, wenn wir Bauten außerhalb haben, auf dem Land, tun sie das Geld bringen, kontrollieren, wie weit sind die Bauwerke, dass wir eigentlich über sie das Ganze koordinieren. Sie tun zum Beispiel auch die Kinderoperationen koordinieren, weil die Kinder muss man ja noch immer einsammeln, mit dem Bus ins Spital bringen. Man muss nachher schauen, tun die die Beine richtig anlegen, muss man da etwas korrigieren, nachkontrollen. Sie sind eigentlich auch die, die neuer und besser in so Familien hineinsehen, die wissen, wer braucht denn Hilfe, wer kann die Operation nicht selber zahlen, was für Familien müssen wir an die Patenfamilien vermitteln. So die schlimmen Sozialfälle, weil das sind nicht die, die du auf der Strasse siehst und die dich fragen, ich brauche Hilfe. Die ganz schlimmen Fälle, die sind einfach irgendwo und die würdest du nie finden. Also du fährst zum Teil an denen vorbei, an den Hütten und du kommst nie drauf, bis du mal anhaltest und genauer anschaust und reingehst und siehst, wie viel Elend du eigentlich da jeden Tag vorbeigefahren bist, aber nicht drauf kommst. Und sie tun uns eigentlich ein bisschen mit dem Ganzen zusammenbringen, tun uns auf die Sachen aufmerksam machen und über sie können wir dann helfen.
Wahrscheinlich sind die Leute auch sehr dankbar.
Sie sind sehr freundlich, sehr dankbar. Und auch wenn sie nichts haben, wenn wir so eine arme Familie besuchen, sagen sie immer, ach, kommen wir rein, sitzen hier, dann essen wir etwas mit uns. Also sie sind unheimlich gastfreundlich. Ich kenne das sonst nie in keinem Land, so wie in Kamerun.
Wie könnt ihr kommunizieren in Kamerun?
Wir reden Englisch und Französisch, das sind auch ihre zwei Amtssprachen. Wobei das Land hat etwa fast 300 verschiedene Dialekte, also dann fährst du 10 Minuten, dann redet es wieder einen anderen Dialekt. Wir können auch ein paar von diesen Dialekten von den Einheimischen, dann haben natürlich immer rauen Spass, wenn wir irgendwie «Hoi, wie geht's?» oder «Kennst du mich noch?» und «Ich komme von der Schweiz», wenn man einfach so ein paar einfache Sätze in dieser Sprache kann. Das haben wir uns über all die Jahre ein bisschen angeeignet. Die muslimischen Einwohner reden viel von Fulde. Das ist dann eigentlich im ganzen Land verbreitet. Und du siehst auch an der Rasse, das ist jetzt einer, der von Fulde redet. Und dann kannst du im Süden am Flughafen mit dem irgendetwas reden. Und dann denkst du, im Norden kannst du das. Die sind wirklich überall. Das macht es immer auch ganz lustig, weil sie sind dann völlig perplex, dass du eigentlich ein paar Sätze mit ihnen kannst reden. Dann viele reden auch Pidgin-Englisch. Das ist so eine Vermischung. Man hat das Gefühl, man versteht es. Englisch, ja, mittlerweile können wir auch ein paar Sätze. Es ist auch noch hilfreich, wenn man ein bisschen die Sprache kann. Eben gerade, wenn einer kommt und irgendwie das Gefühl hat, dann muss ich ein bisschen komisch anmachen, dass wir sagen können, hey, stopp, wir sind im Fall ein Teil von euch und ja, wir sind schon ein bisschen länger da und ihr könnt uns nicht irgendwie an der Nase rumführen oder so, sondern wir wissen schon ein bisschen, um was es geht.
Kamerun war eine deutsche Kolonie. Gibt es noch Spuren, die hinterlassen worden sind?
Also die Deutschen sind eigentlich sehr gerne gesehen in Kamerun, weil das, was die gemacht haben, das hat einen guten Wert. Also zum Beispiel haben sie Brücken gebaut vor 60 Jahren, die sind heute noch gut. Und die eigenen Bauwerke, die sie machen, die haben eben nicht so lange. Zum Beispiel diese Bahn haben sie gebaut und die funktioniert heute noch. Klar ist es nicht vergleichbar mit einem Bahnsystem, wie das bei uns in Europa ist, aber sie funktioniert. Und das sind schon spezielle Stützen im Land und darum denke ich immer, die haben das gut gemacht. Und ich glaube, darum haben wir als Schweizer oder als Weisse auch überhaupt kein Problem. Die denken, die machen das gut. Das ist oft halt zuverlässig. Heute ist aber Kamerun sehr stark mit Frankreich verbunden. Man redet Französisch, es wird sehr viel von Frankreich importiert. Und da ist sehr ein starker Draht zu Frankreich nach wie vor.
Es ist ja immer die Frage, wem du jetzt helfen? Macht da die Evaluation die Ordensschwestern oder dürfen die selber auch entscheiden?
Es gibt Situationen, wo du per Zufall etwas ankommst, wo du denkst, du kannst einfach nicht anders, da musst du jetzt helfen. Weil du siehst es, zum Beispiel letztes Mal, als ich da war, kam eine Frau, die hat im Busch gebärt, hat ein Baby geboren, das einen offenen Bauch hatte. Sie sind dann mit einem Töffli ins Spital gekommen, mit einem Töffli-Taxi. Und sie haben nichts gehabt, sie haben einfach das gehabt, was sie an sich hatten und das Baby gebrungen. Und die Schwester hat das gesehen und gesagt, ich kann in unserem Spital kann ich nichts machen. Aber es geht jetzt um Leben und Tod und ich bin da gewesen. Und dann haben sie gesagt, kannst du mal schauen. Und ich habe gewusst, wir müssen dem helfen. Ob wir jetzt die Mittel haben oder nicht, wir kommen sicher irgendwie Hilfe über. Und ich habe gesagt, hey, mach etwas, weil sonst stirbt das Baby. Das sind Momente, wo wir einfach zum Glück können selber entscheiden können, spontan, weil wir so ein kleiner Verein sind. Wenn wir dort sind, wo wir einfach aus unserem Bauchgefühl wissen, das geht jetzt nicht anders. Und dann gibt es Situationen, wo uns eben die Schwestern auf das aufmerksam machen und sagen, hey, die Familie, wir müssen mal dort schauen, weil die kommen immer wieder und denen geht es einfach nicht gut. Oder das Kind ist krank. Es gibt Orte, wo uns einen Brief schreiben, wo schreiben, ja, wir sollten unbedingt eine Schule haben. Und dann gehen wir hin und schauen, wo ist denn das Problem und haben wir wirklich Kinder und wie viele Kinder kommen. Es ist so ein bisschen ein Abwägen, weil du kannst nicht allen helfen. Und manchmal sind sie auch nur schon ein bisschen zufrieden, wenn jemand kommt und ihre Sorgen anlässt. Auch wenn ich in dem Moment nicht helfen kann, aber es kommt jemand, der Anteil nimmt, vielleicht kann ich irgendwann helfen. Ich kann dann nicht generell sagen, das kann ich jetzt nicht, das Projekt passt nicht zu uns, vielleicht kommt irgendwann das Türchen. Und sie haben halt auch eine Hoffnung, dass irgendwann Hilfe kommt. Und wenn das 5 Jahre geht, sie haben wirklich sehr viel Hoffnung. Und wir nehmen es einfach an und versuchen zu machen, was wir können.
Es gibt aber auch lustige Sachen. Manchmal braucht es nicht viel, wenn der Weisse kommt oder die weisse Frau. Hilft schon wenig. Einmal haben wir jemanden gesehen, der am Boden gelegen ist, einfach nicht mehr mögen. Und wir haben ihm ein paar Traubenzucker gegeben. Und dann ist es dann wieder gut gegangen. Die Medizin war super gewesen. Oder der Polizist, der uns angehalten hat und das Gefühl hatte, wir sagen Ärzte. Er hat irgendwie Bauchweh oder etwas gehabt und hat gesagt, oh, könnt ihr mir nicht helfen? Und dann haben wir ihm ein paar Tröpfchen gegeben. Und gerade ins Maul hinein tröpfeln. Der hat uns blind vertraut. Das hat ihm gut getan. Auf dem Retourweg hat er uns gewunken und hat Freude und hat sich nochmal bedankt, dass es ihm jetzt wieder gut geht. Also ich glaube, manchmal ist es schon nur der Glaube, dass wir etwas Gutes machen können, was schon allein hilft.
Schön. Ich kann mir vorstellen, dass es auch im Gegenzug Stolpersteine gibt.
Also ein sehr grosser Stolperstein ist der Zoll in Kamerun. Es ist einfach extrem korrupt. Wir haben in der Vergangenheit 6 Container geschickt mit Hilfsgütern. Und wir hätten das eigentlich gerne noch weitergemacht, weil es gibt so viele Sachen, die bei uns vorgerührt werden, wo man das Kamerun noch sehr gut brauchen und nicht kaufen kann. Also man macht keine Märkte mit kaputt. Aber wir sind so manchmal an dem Zoll gescheitert. Also wir sind nicht gescheitert, aber wir haben einfach so viel Geld müssen anlegen. Und das haben wir von unserem privaten Geld übernommen, weil das können wir nicht von Spendengeldern übernehmen. Und der Zoll einfach gesagt hat, ja, das kostet so viel und wenn ihr den Container wollt, müsst ihr das zahlen. Und ich denke, an dem sind wir irgendwo, ja, ich kann nicht sagen gescheitert, es hat ja eigentlich immer geklappt, aber wir haben irgendwann gesagt, das wollen wir nicht mehr, wir wollen nicht den Zoll finanzieren, das Geld können wir besser brauchen. Eigentlich dort haben wir nicht wirklich einen guten Weg gefunden. Und wir nehmen jetzt halt einfach nur noch das im Koffer, wo wirklich dringend ist, wie Medikamente, nehmen wir so mit, das ist eigentlich das Einzige, wo wir etwas mitnehmen können. Aber sonst stolpern wir sich, ja, ehrlich gesagt, haben wir zum Glück wirklich eine Keine bis jetzt. Und halt sicher auch dank dem Netzwerk mit den katholischen Schwestern, die wir haben, wo wir einfach sehr blind vertrauen und wissen, sie helfen uns, das Richtige zu machen.
Könnt ihr vielleicht noch ein paar Gedanken uns mit auf den Weg geben bezüglich dem Glauben, wie der gelebt wird in Kamerun?
Also ohne Glauben habe ich das Gefühl, gibt es kein Überleben. Das ist wirklich ihr Strohhalm. Der Glaube ist eigentlich im Alltag integriert. Es ist alles, was gut ist, kommt von Gott. Auch wir sind von Gott geschickt. Das ist sehr präsent und es hilft in schwierigen Zeiten. Es gibt Zukunftsperspektiven. Und auch wir haben irgendwie festgestellt, wenn du dort bist, ohne den Glauben, ja, wer macht denn da sonst etwas? Du fährst Kilometer weit, du siehst nichts. Wie soll denn diesen Leuten schon irgendjemand helfen, wenn die irgendwie noch der Glaube an etwas Besseres rum ist? Und was ganz klar ist, am Sonntag gehen alle in die Kirche. Und die Kirche geht mindestens 3 Stunden lang. Das ist eigentlich der Festtag der Woche, wo sich alle die schönsten Kleider anziehen und stundenlang dort sind, miteinander feiern, mit Musik, klatschen, tanzen, mit Einzug. Ja, das ist wirklich so der Höhepunkt. Und es ist sehr verankert.
Wird in den Schulen auch gebetet?
Ich glaube, in den Schulen gibt es auch ein Gebet. Die Schulen sind halt häufig auch, haben so eine Ausrichtung, zum Beispiel eine katholische Schule. Und dort werden auch katholische Schwestern, die Unterricht geben. Und das wird halt schon recht stark geführt. Es ist ähnlich, wie es bei uns früher war. Man hat strenge, klare Regeln. Und die katholischen Schulen haben eher den Ruf, dass sie streng sind, aber sehr gut. Und entsprechend ist das Gebet ein Teil des Ganzen. Das ist ja die Basis von diesen Schwestern. Also ist das für sie natürlich auch wichtig, dass die Kinder auch von dem etwas erfahren.
Die Schulen werden ja geführt, unabhängig von der Denomination. Das heisst, es sind Buddhisten, vielleicht Hinduisten oder vom Islam. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
Eigentlich spielt das in den Schulen nicht so eine Rolle, was man für einen Glauben hat. Die Leute sind offen, also es ist wirklich Glaubensfreiheit. Und zwar nicht nur davon geredet, sondern es wird so gelebt. Und die akzeptieren den Glauben des anderen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die leben sehr nahe miteinander und sehr gut miteinander zusammen. Und es ist überall, nicht nur in den Schulen, sondern im ganzen Land, haben wir wirklich das Gefühl, die sind uns weit voraus. Die haben nicht Probleme mit dem Nachbarn, weil er einen anderen Glauben hat. Das macht uns, ja, wir sind aber richtig stolz, wie gut, dass sie das machen. Und in der Schule läuft das genauso.
Was sind so die zukünftigen Projekte?
Ja, wenn wir jetzt ein bisschen Resümee ziehen, über die letzten 10 Jahre haben wir 10 komplette Schulen bauen. Das sind so Primarschulen mit 2 Räumen für 2 Klassen. 2 davon haben wir mit 50 Computern je ausstatten für Primarschüler. Und das ist, eigentlich sind es die ersten 2 Primarschulen im ganzen Land, wo die Kinder in diesem Alter schon in Kontakt kommen können mit einem Computer und etwas probieren daran. Wir haben ein komplettes Naturwissenschaftslabor ausgestattet. Wir haben mitgeholfen bei einem Bau von einem Operationssaal und von einem Kindergarten. Aktuell im Moment läuft der Bau von einem 2-stöckigen Operationssaal. Das ist eigentlich im Moment unser grösstes Projekt, das wir jetzt am Aufbau zuschauen dürfen. Und ein 2-stöckiges Bildungszentrum für Mädchen, wo eigentlich nie wirklich haben können in die Schule, sei es aus finanziellen Mitteln oder weil sie in der Schule einfach nicht haben nachher mögen. Dass die Kinder irgendwo auf der Strasse landen, nimmt man die in die Schule, wo es wenigstens ein bisschen Grundsachen wie Haarschneiden, Körperpflege, Baby, Hygiene, so Sachen lernen. Das ist das, wo wir jetzt auch am Bauen sind. Und 5 weitere Primarschulhäuser sind in verschiedenen Regionen am Aufbauen jetzt im Moment.
Schön. Wenn sich jemand will auch finanziell engagieren für Aschia, wo bekommt man Informationen?
Das Einfachste ist direkt bei uns. Man kann uns anrufen, wir sind im Telefonbuch eingetragen. Wir haben eine Internetseite, www.aschia.ch, also das schreibt man ashia.ch. Und dort drauf hat es einen Haufen Informationen, auch unsere Adressen, unsere Telefonnummern. Und man sieht unsere Arbeit, was wir machen. Wir sind auch auf dem Facebook. Dort sind immer die aktuellen Berichte, was so läuft. Und das kann man gut mitverfolgen. So.
Wir sind am Ende von unserem Gespräch. Was möchtet ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Gloria noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich glaube, es braucht nicht viel, um etwas zu verändern. Auch kleine Taten, ganz viele kleine Taten können auch ganz viele verändern. Und es muss nicht in Afrika sein, es kann auch in der Schweiz sein. Ich glaube, es wäre gut, wenn sich die verschiedenen Leute ein bisschen motivieren könnten, irgendwo etwas Gutes zu tun. Das würde schon die ganze Welt ein bisschen verbessern.
Ja, und es gibt eigentlich einfache Mittel, wo vom Kind bis zum Senior jeder kann etwas machen. Also wir haben zum Beispiel Kinder schon gehabt, die haben verzichtet in der Schule aufs Dessert in der Fastenzeit und spenden das Geld, das sie gespart haben, an Ascia spenden. Oder Kinder verkaufen Spielsachen, die sie nicht mehr damit spielen und geben uns das. Dann für Erwachsene, zum Beispiel an einem runden Geburtstag, wenn jemand sagt, ich habe ja schon alles, dann sammle ich halt lieber für Ascia sammeln oder für irgendjemand anderes sammeln. So kann jeder so ein bisschen seinen Teil mit einbringen. Was auch schon war, halt, wenn ein Todesfall ist, dass an der Beerdigung gesammelt worden ist oder dass man anstatt Blumen spendet. So ein bisschen jeder Lebensabschnitt hat Möglichkeiten, um in seinem Umfeld etwas zu bewegen, um anderen etwas Gutes zu tun.
Wann ist die nächste Reise geplant?
Die nächste Reise wird im April sein. Und wir freuen uns schon riesig, die neuen Projekte zu sehen, wie es vorgeschritten ist und unsere Leute wieder zu besuchen.
Schön. Ihr seid für mich wie zwei Engel, die in Kamerun sind. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch irgendeinen Spitznamen habt in Kamerun, oder gibt es das nicht?
Also in Kamerun wissen viele Leute gar nicht, wie wir heissen. Sie wissen auf Ascia. Und Ascia kennen alle. Also die katholischen Schwestern, die wissen alle, dass es Ascia gibt und dass das zwei Weisse sind. Aber unsere Namen kennen viele nicht und das ist auch gut so.
Das ist auch lustig, wenn wir rumfahren und zum Beispiel in einer Region, wo wir schon alle Schulen besucht haben und alle Kinder uns kennen, wenn unser Auto durchfährt, alle Kinder, Ascia, Ascia. Den Namen wissen sie wirklich meistens nicht, aber Ascia, wir sind einfach Ascia. Ja.
Und das Logo von Ascia wirkt auch sehr ansprechend. Das ist ein Herz.
Ja, es ist einfach auf dem I haben wir das Herz. Wir haben das Gefühl, ja, man muss da etwas mit Liebe machen, dass man etwas verändern kann.
Und ihr tragt ja auch T-Shirt, Jäckli mit dem Logo drauf, Ascia. Und sogar eine Tätowierung. Ich danke euch ganz herzlich für das spannende, interessante Interview. Und ich wünsche euch von Herzen einfach weiterhin reichen Gottessegen und ein grosses Gelingen.
Danke vielmals. Wir danken dir, dass wir das Interview machen durften und allen Zuhörern für das Interesse. Und ja, wir sind motiviert, weiterzumachen. Mindestens noch mal 10 Jahre und eigentlich für den Rest des Lebens, wenn es so geht. Ja, wenn es so weiterläuft wie jetzt. Es macht Spass und Freude.
Ja, danke vielmals, dass wir etwas von Ascia erzählen durften. Ich hoffe, es hat die Zuhörer interessiert und ihnen gefallen. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir bleiben dran.
Danke vielmals.
Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Car l'humilité précède la gloire. Chaque limbi. Un Montchenga en 2000. Christian Paul Bumba, le lion de Valencia. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer de repos. Maman loin de ses des atouts. Être orphelin ou enfant de muni ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort, vous verrez le bonheur. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer. Maman aussi est patio, amène les atouts petits. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer un maman aussi est patio, amène ça tout petit. C'est là où la vie dit a commencé, mao. C'est là où l'a commencé. C'est là où la misère a commencé, mao. C'est là où la galère a commencé. Moi alors je voulais une zéro dans la société. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire. Là, les enfants de Dieu sont toujours devant. Moi, je voulais pas devenir zéro dans la vie. courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai repoussé ma manche pour affronter la vie. J'ai serré ma ceinture pour affronter la vie. Attaché ma cravate
pour affronter la vie. Oh.